Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit den 69 Episoden. So erwachsen sind wir mit Florian Kaschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, unser Humor ist im Keller und es hat sich jetzt in den letzten Wochen bei den letzten Episoden irgendwie herausgestellt, dass unser Nummerierungssystem mit den Staffeln irgendwie keinen Sinn mehr ergibt und wir beginnen mit der heutigen Folge das Staffelsystem aufzulösen und nummerieren die Folgen einfach durch. Und zufälligerweise ist
das
heute...
Das war dein Wunsch, dass wir das heute machen bei der Episode mit dieser Nummer.
69 und ja, wie gesagt, der Humor ist im Keller und wir finden das super lustig. Deshalb herzlich willkommen zur Episode 69 von Sitzfleisch.
Und weil wir jetzt wirklich schon auf viele, viele Episoden in bald eineinhalb Jahren zurückblicken können, habe ich für dich, Flo, heute ein kleines Geschenk mit. Und zwar eine Pfeffermühle von 4411, handgemacht mit viel Liebe. Und ich finde, das sind extrem coole Sachen, die da hergestellt werden. Und da ist eine für dich als Geschenk.
Wow, dankeschön. Schaut, oh, das ist eine Narbe. Das ist eine Pfeffermühle aus einer Narbe. Das ist sehr edel verarbeitet, schaut Weltklasse aus.
Es ist quasi im Freilaufkörper, wo normal die Ritzel drauf sind, ist innen drinnen die Pfeffer- oder Salzmühle. Und nachdem ich wirklich begeistert bin von den Produkten und ich das halt gefunden habe im Internet, im Shop von 4411, habe ich dann natürlich dort auch gefragt, ob wir vielleicht eine kleine Kooperation machen können. Und deswegen haben wir jetzt ein kleines Goodie für alle, die uns zuhören. Es gibt im Shop von 4411, Vorsicht, man schreibt es mit zwei Ziffern und danach Buchstaben, also 44ELF, 4411.de, kann man sie auf alle Dinge, die dort hergestellt werden. Das sind zum Beispiel Kleiderbügel aus Teilen von Felgen, wo wirklich alle Bekleidungsstücke draufpassen. Das sind Lampenschirme aus Laufrädern und eben die Pfeffersalzmühlen aus Narben und Freilaufkörper. Dort kann man mit dem Code Sitzfleisch 10% Rabatt kriegen. Vorsicht, der Code Sitzfleisch wird in Großbuchstaben eingegeben. Und ich denke, jetzt kommt ja dann nochmal eine Jahreszeit, wo man sich vielleicht gerne Sachen schenkt. Und ja, ich finde es echt cool. Man sieht, dass das mit viel Liebe hergestellt worden ist. Und ich glaube, das sind gute Ideen, wenn man lieben Menschen, so wie seinen Podcast-Kollegen, was Nettes schenken will.
Ja, ich bin gerührt. Also einerseits von der Geste und andererseits ist es echt ein schönes Geschenk. Und ich denke, du hast das richtig gesagt, die Geschenkezeit steht bevor und wenn es irgendwo in der Familie ein fahrradbegeistertes Mitglied gibt, kann man durchaus über so ein Geschenk nachdenken. Danke vielmals. Die wird wird bei mir sofort zum Einsatz kommen dann.
Du kannst ja probieren, ob man vielleicht Zucker einfüllen kann.
Nein, lieber nicht. Ich schraube ein bisschen lauer von meinem Zuckerkonsum.
Also für alle, die sich das jetzt anschauen wollen, 4411.de oder auch 4411.com, geht beides. Handgemachte Kleiderbügel, Pfeffermühlen und Lampenschirme aus richtig schönen Radlteilen. Und mit dem Code Sitzfleisch in Großbuchstaben gibt es 10% Rabatt.
Nach dem kurzen Exkurs zu den Weihnachtseinkäufen, die uns allen bevorstehen, kommen wir wieder zu unserem heutigen Gast. Der Ulrich ist nochmals mit dem Fahrrad aus München nach Graz gekommen um mit uns eine zweite Folge, die 69. aufzunehmen. Danke vielmal fürs Kommen bzw. dableiben.
Gern.
Wir waren letzte Folge in der 68. so motiviert und so begeistert und da sind wir gleich direkt in Medias Res gegangen und da haben wir die ganz, die nennen es nicht Höflichkeitsfragen, weil es auch wirklich interessant ist, aber wir haben die gar nicht gefragt, wie bist du überhaupt zum Radsport oder zum Fahrradfahren gekommen, zum Radsport und wie bist du zu diesen Rennern überhaupt gekommen?
Ja, ich bin in meiner Jugend, ich bin in Thüringen aufgewachsen im Mittelgebirge. Ich bin viel Downhill gefahren, also eigentlich ganz was anderes. Bin da auch Wettkämpfe gefahren. Und dann aber von Thüringen nach Leipzig, Berlin zum Studieren gegangen und da hat's nun mal keine Berge und nix zum Downhill und dann ging dieses Hobby irgendwo flöten. Und ich bin dann tatsächlich ein bisschen mehr als 10 Jahre mit Studium und Berufsleben überhaupt kein Rad mehr gefahren. Und ich sage immer, ich bin Bürostuhl gefahren. Und ich war auch mal gewichtsmäßig deutlich mehr, als ich heute bin. Und bin zum Rennradfahren 2013 gekommen. Dass ich mir mein erstes Rennrad gekauft habe und dann ging das irgendwie so los mit ersten Touren, Mehrtagestouren so zum Gardasee. Bin dann 2014, 15, 16 sehr, sehr viele so Radmarathons, Gran Fondos gefahren, im Sommer gefühlt irgendwie jedes Wochenende. Und habe da so ein bisschen festgestellt, je länger und härter die werden, also irgendwo nochmal Kategorie so jenseits vom Ötztaler, also gern noch irgendwie eine Nummer mehr, umso mehr Freude bereitet es mir irgendwo und umso mehr oder umso besser war ich dann auch in den Gesamtplatzierungen. Und habe mich dann irgendwo so ein Stück weit auf verhältnismäßig lange Rennen konzentriert. Das war irgendwie so eine Tour du Mont Blanc, 330 Kilometer, 8000 Höhenmeter, also auch ein Eintagesrennen. Und bin das irgendwie ein paar Jahre gefahren. Und zum wirklichen Langstreckensport und Bikepacking bin ich eigentlich 2019 mehr durch Zufall gekommen. Ich habe den Sommer in Spanien verbracht und habe nach Events gesucht, wo ich dort am Rad irgendwie Rennen fahren kann. Und die Spanier, die haben aber irgendwie keine Gran Fondos, das ist dann nicht so verbreitet und irgendwie gab es nichts in der Nähe, außer die Transpyrenees. Und die hatte irgendwie 950 Kilometer von Ost nach West über die Pyrenäen. Das war jetzt ein bisschen länger als das, was ich irgendwie so meinte mit lange Rennen im Sinne von 300 Kilometern oder so. Aber ich fand das irgendwie faszinierend und ich habe mir gesagt, ja, probierst du einfach. Und dann bin ich da hingefahren und habe es probiert und wusste überhaupt nicht, was mich da irgendwo erwartet. Und am Ende habe ich das Rennen gewonnen. Und ich glaube, maßgeblich prägend waren die beiden Jungs, der David und der Carlos, die das organisiert haben, die sich auch ein bisschen gewundert haben, wie irgendwie ein Kerl daherkommt, der das erste Mal sowas macht und das halt irgendwo gewinnt, auch mit einem deutlichen Vorsprung. Und dann gesagt haben, ja, irgendwie augenscheinlich hast du ein Talent. Und die haben mich zur Transiberika eingeladen, irgendwo 2 Monate später oder was, bin ich dann auch noch gefahren. Habe ich auch gewonnen, auch mit irgendwie einem signifikanten Vorsprung. Und spätestens das war so der Startschuss zur Sucht, würde ich sagen. Und dass ich irgendwie drauf hängen geblieben bin und dass ich das auch für mich persönlich seitdem oder in den letzten 2-3 Jahren sehr, sehr stark weiterentwickelt hat. Die Art und Weise, wie ich das angehe und was ich da draus ziehe und so. Und das ist unheimlich, bereichert mein Leben unheimlich.
Mir fallen da jetzt 2 Fragen dazu ein. Nämlich die erste Frage ist, du warst in Spanien Urlaub, hast du zufällig so ein Nabendynamo mitgehabt und die Bocktaschen und das ganze Setup, das man für so unsupported Rennen braucht. Und wie waren deine Marathonergebnisse vorher? Weil wenn du quasi ohne spezielle Vorbereitung bei so einem Rennen mitnimmst und ganz vorn landest, musst du definitiv körperlich schon ein super gutes Level gehabt haben. Sonst wird das so nicht passieren können.
Ja, also nein, ich hatte in Spanien basically überhaupt nichts dabei, was man für so Events sinnvollerweise braucht. Ich hatte eine Satteltasche, die hatte ich mir das Jahr davor gekauft, mehr so zum Bike-Touring, wo ich so mehr Tagestouren gemacht habe. Die kann man dafür hervorragend irgendwo verwenden. Und ich habe die vollgestopft mit Sachen und bin mit 14 Litern Gepäck über die Pyrenäen gejuckelt. Und bei Gott, was ich alles dabei hatte, ich weiß es nicht mehr, aber es war jede Menge sinnloser Kram, den man nicht braucht. Heute fahre ich irgendwie eine Tasche, die ist nicht mal halb so groß. Von daher, ich habe da auch nicht viel Zeit in die Vorbereitung investiert. Wir sind ab Mai in Spanien gewesen und im Juni, Ende Juni war das Rennen. Also ich bin da ins kalte Wasser gehüpft und losgefahren. Und so ging es dann irgendwie dahin. Und der Connect so ein bisschen zur Leistung, auch bei den Radmarathons. Ja, ich habe die Jahre davor schon viel und strukturiert trainiert und habe auch irgendwie eine sehr, sehr vernünftige Schwelle gehabt. Bin bei den Radmarathons immer irgendwo so Top 10, Top 20 angekommen. Also wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse. Aber es hat einfach nie gereicht, sozusagen für die absolute Spitze. Und das ist auch so zurückschauend, glaube ich, nichts, was mit Training zu tun hatte, sondern einfach mit körperlicher Veranlagung. Also ich komme einfach nicht dahin, das zu leisten, was da irgendwie ein paar Jungs halt irgendwie vorne mal für eine Stunde irgendwie abfackeln können. Aber, und das haben ja auch irgendwo die längeren Rennen gezeigt, ich bekomme es halt hin, Schwelle oder irgendwie drüber, ein paar Mal für eine halbe Stunde zu fahren. Und das ist halt auch das, was dann so ein bisschen auf die Langdistanzen abgefärbt hat. A, dass ich halt irgendwie gut und schnell starten kann, dass ich da auch die Leistung irgendwo halten kann und dass das Gefälle, wie weit und wie schnell es halt runtergeht, sag ich mal, sich sehr in die Länge zieht.
Das Transiberica bist du als relativer Rookie 2019, das war dein zweites Rennen, gefahren. Und du bist das aber heuer nochmals gefahren. Schon als Favorit mit einem ganz anderen Setup. Und du hast uns ein paar Einspieler von dem Rennen mitgebracht und wir würden auch gern einfach so, um einen Einblick zu kriegen in so einen Tagesablauf, wie so ein Rennen abläuft, mit dir gerne über das Rennen sprechen. Und für alle da draußen, die dir vielleicht schon auf Instagram folgen oder das Rennen vielleicht kennen, es heißt Transiberica, so wie die Iberische Halbinsel. Und es hat nichts mit Sibirien zu tun, weil ich folge dir auch schon länger auf Instagram und ich denke mir, es schaut nicht aus wie Sibirien auf deinen Fotos. Aber wenn man da schnell drüber liest über den Hashtag und über die Menschen, dann könnte man das meinen, aber es ist Iberica.
Bevor wir jetzt mit den originalen Aufnahmen von dir das Rennen ein bisschen nacherzählen, bitte gib uns einen kurzen Überblick, wie weit ist es circa? Ich meine, natürlich, wie wir wissen, je nach Routenwahl oder wo ist Start und Ziel und wie kann man sich das Rennen jetzt so vorstellen?
Ja, die Transiberica ist von Jahr zu Jahr wieder anders gewesen. Sowohl die Start- als auch die Zielorte haben immer ein bisschen Varianz, auch die Checkpoints. Und das war für mich primär auch der Grund, warum ich dieses Jahr zurückgekommen bin, einfach weil ich Spanien, das Land, unheimlich vielfältig finde, unheimlich divers, total spannend. Und es dieses Jahr neue Checkpoints gab, die ich eben in der Edition 2019 nicht hatte, also wieder neue Ecken des Landes kennenzulernen. Das Rennen dieses Jahr ist in Bilbao gestartet und in Bilbao wieder angekommen, was es logistisch ein bisschen leichter macht. Und hat 8 Checkpoints gehabt, vornehmlich über den Norden des Landes verteilt, ein Checkpoint in Portugal. Also ist nicht bis ganz runter in den Süden gegangen und mein Rennen hatte eine Distanz von Größenordnung 2800 Kilometern, also irgendwas zwischen 2,7 und 3000, je nachdem wie man plant, ist irgendwo dieses Jahr so die Distanz gewesen.
Werbung. Der Sommer ist endlich da. Wir alle lieben das Radlfahren. Wir lieben das Radlfahren im Freien und wir trainieren jetzt wahrscheinlich sehr gern und vielleicht sogar ein bisschen zu viel manchmal.
Es ist ein klassischer Fehler, ein typischer Fehler auch im Trainingslager, wenn man vielleicht ein bisschen übermotiviert ist und man sich dann in so ein richtiges Loch einfährt. Und um das zu verhindern, dabei kann dir die Trainings-App Join helfen.
Ja, weil strukturierte Trainingspläne, wie sie von Join erstellt werden, nicht nur im Winter Sinn machen, wenn du am Indoor-Trainer bist und irgendwie Trainingspläne oberweitest, sondern es macht natürlich genauso viel oder noch mehr Sinn im Sommer, wenn du draußen unterwegs bist.
Und man muss auch keine Angst davor haben, dass es draußen nicht machbar oder komplizierter ist. Join.cc ladet das Workout einfach auf deine Head-Unit rüber und du kannst das mit allen gängigen Modellen einfach draußen weiterfahren.
Wie gut Join funktioniert im Sinne von individueller Anpassung an deinen Zeitplan, an deine Ziele, an dein Leistungsvermögen, das wissen wir schon. Aber was mir bei Join auch besonders taugt, ist, dass trotzdem das subjektive Empfinden auch noch mit einfließt, weil man hat vielleicht Stress, man hat vielleicht schlecht geschlafen, man hat vielleicht irgendwie einen harten Arbeitstag gehabt und da gibt's dann auch noch diese RPE-Skala von 1 bis 10. RPE steht für Rate of Perceived Exertion. Das ist quasi der Grad der empfundenen Anstrengung und da gibst du ein 1, minimal, super leicht, bis 10, das ist all out, das ist irgendwie voll zach gewesen. Und das natürlich fließt auch ein. Also es werden nicht nur die Daten ausgewertet, sondern auch, wie du dich gefühlt hast.
Und wenn man das macht, dann passt sich Join dir an. Weil es kann schon mal vorkommen, dass sich ein vermeintlich leichtes Training plötzlich richtig, richtig schwer angefühlt hat. Und dann wäre es wichtig, dass sich der Trainingsplan sofort anpasst und umstellt und dass man nicht darauf nochmal ein richtig schweres Training hat, sondern dass man auf das eingeht und dann angepasst weiter trainieren kann.
Es kann aber sein, dass eine richtig harte Einheit extrem gut geht an dem Tag und dann fließt das natürlich ein.
Dann alles Gute am nächsten Tag.
Ja, und wenn ihr das testen wollt, unter join.cc/sitzfleisch gibt es 30 Tage kostenlos die Möglichkeit, komplett unverbindlich und vor allem automatisch beendet Join zu testen.
Werbung Ende. Über die Vorbereitung haben wir in der letzten Folge schon relativ viel gehört, aber wie geht man so ein Rennen an? Also wir haben sehr viel Zeit schon in diesem Podcast darüber gesprochen, wie man so ein Rennen, wie man supported Ultrarennen angeht, dass man sehr schnell startet, nicht zu schnell, aber sehr schnell startet und dann hofft, so wenig wie möglich abzubauen. Wie bist du das Rennen? Wie bist du in Bilbao am Start gestanden? Mit welcher Strategie?
Ich möchte die Frage vom Flo noch kurz um einen Faktor erweitern, nämlich der Kalorienverbrauch steigt ja unglaublich exponentiell an mit der Intensität. Das heißt, du musst ja eigentlich auch irgendwie mit dem kalkulieren, wenn du zu schnell startest, wirst du vielleicht nicht unbedingt müde, weil du gut trainiert bist, aber der Kalorienverbrauch steigt halt enorm an. Und wenn wir nochmal zurückschauen an den Vergleich von der letzten Episode des Three Peak Bike Race und des Race Around Austria, da hast du auf die gesamte Distanz 43.000 Kalorien verbraucht, laut deinem Strava. Und ich habe 51.000 Kalorien verbraucht und die Kalorien und so musst du natürlich so gut wie es geht zuführen. Und wir wissen ja, das ist bei dir eine der Hauptherausforderungen und deswegen auch nochmal die Frage, die der Flo gestellt hat, möchte ich quasi nochmal unterstreichen auf das hinaus. Du musst dir die Strategie auch quasi mit deiner Nahrung, mit der Verfügbarkeit von Nachschub irgendwie anpassen.
Ja, grundsätzlich, je nach Rennen ist meine Strategie unterschiedlich. Also ich habe nicht die eine, die ich immer anwende, sondern es kommt auf diverse Faktoren drauf an und ist irgendwo auch ein Ergebnis der Vorbereitung, der Planung, wie ich in das Rennen reingehe und wie ich loslege oder wie es weitergeht. Und bei der bei der Transiberica in diesem Jahr bin ich verglichen mit anderen Rennen mal eher moderat gestartet, also mit einem, will nicht sagen gemütlichen Tempo, aber mit Sicherheit jetzt nicht das, was ich irgendwo imstande bin zu leisten. Und das hat dazu geführt, dass sich irgendwo eine kleine Spitzengruppe gebildet hat, was aber bei den Rennen der Kategorie Freeroute halt von kurzer Dauer ist. Und meine Idee jetzt bei der Transiberica da war, nicht von Kilometer Null extrem schnell zu starten, sondern mit den anderen zu fahren und dann den Gashahn aufzudrehen, wenn sich die Routen getrennt haben. Und typischerweise passiert das irgendwo innerhalb der ersten 10, 20, 30, 40 Kilometer. Hat aber hier nicht funktioniert. Und ich bin, glaube ich, 400 Kilometer mit einem anderen Kollegen, mit dem Justinas, mehr oder weniger zusammengefahren, weil einfach irgendwo die Routen sich überlappt haben oder mal getrennt haben und irgendwie 10 Kilometer später wieder irgendwie zusammengekommen sind. So war das irgendwie so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel und hat eigentlich irgendwo erst nach knapp 400 Kilometern funktioniert, dass ich mal allein war und dann sozusagen auch das wieder abgerufen habe, was ich eigentlich geplant hatte für, I don't know, Kilometer 50 oder so, und dann nochmal aufs Gas gedrückt habe und dann auch relativ schnell das gewünschte Gap hatte von irgendwie einer Viertelstunde oder 20 Minuten. Von daher ist die Taktik da dann auch irgendwie manchmal so ein bisschen abhängig von Faktoren, die man sich halt irgendwie so nicht gedacht hat.
Ist eigentlich Windschattenverbot überall bei allen Rennen, die du fährst, oder ist das nicht überall? Weil bei uns gibt es ja einige wenige, wo Windschattenfahren erlaubt ist. Aber meistens ist es nicht erlaubt.
Grundsätzlich ist es auch in dem unsupported Bereich oder speziell da nicht erlaubt, weil es eben sozusagen ein Support von jemand anderem ist und damit einfach nicht erwünscht. Es gibt aber Situationen in Rennen bei einem Massenstart oder so, wenn 20, 30, 40, 50, 60 Leute miteinander starten, dann lässt sich es nun mal nicht vermeiden, löst sich aber dann in der Regel eben schnell auf, weil sich einfach die Routen aufsplitten und dann geht das auseinander und jetzt, weiß ich nicht, 10 Kilometer Windschatten zu haben auf einer Strecke von 2000, 3000 Kilometern, da ist noch kein Sieger zwecks dieses Vorteils irgendwie draus hervorgegangen.
Das ist richtig, aber man könnte sich ein Penalty einfangen oder ähnliches, das vielleicht dann frustrierend ist oder Zeit kostet, ne? Mehr definitiv, als es eigentlich bringt. Ja.
Definitiv.
Ja. Du hast gesagt, nach 400 Kilometer hast du dein Rennen fahren können und wir haben jetzt da den Einspieler von Checkpoint 1, der war bei 470 Kilometer. Dann hören wir uns da mal kurz rein.
So, finally here we are after a massive 490 Kilometer stretch. I'm now climbing the Checkpoint 1 and it's lunchtime, so I'm cooking, but nothing for eat, but just myself in the heat.
Das klingt nach Hitze und nach ungemütlicher Körpertemperatur oder Außentemperatur.
Ja, es war 12 Uhr mittags oder 1 Uhr mittags. Der Tag bis dahin war extrem schnell, weil ich 470 Kilometer kommend von Bilbao zum ersten Checkpoint, der komplett im Osten Spaniens lag, Rückenwind hatte von sehr, sehr angenehmer Stärke. Ich weiß nicht mehr, glaube ich hatte einen Schnitt von 34 auf knapp 500 Kilometer. Das hat wirklich Spaß gemacht, dahin zu rasen, und war dann deutlich früher als erwartet da am Checkpoint 1 und der war ein Berg 1800 Meter hoch, 1500 Höhenmeter zu klettern etwa, gleichmäßig steil, 10%, ein paar Spitzen drin. Und links und rechts kein Baum, kein Schatten. Die Sonne hat gerade runtergebrannt und es hat 42, 43, 44 Grad gehabt. Und die zwei Flaschen, die ich dabei hatte, die haben hinten und vorne nicht gereicht und es gab unterwegs auch keine Quellen oder irgendwas zum Auffüllen. Und normalerweise bin ich es gewohnt, einen Anstieg von Anfang bis Ende zu fahren. Also ich halte nie unterwegs an, weil es mir irgendwie zu anstrengend wird. Wenn, dann nehme ich irgendwie 20 Watt raus und fahre irgendwie ein Stück langsamer. Extrem untypisch für mich. Ich habe garantiert 3, 4, 5 Mal angehalten, wenn irgendwo ein Busch oder irgendwas war und habe mich drunter gelegt und es war einfach unfassbar heiß. Ich glaube, irgendwo in der Nähe vom Kreislauf oder was auch immer, Kollaps, bin ich da irgendwie hochmarschiert. Das war eine der extremsten Erfahrungen mit Hitze, die ich in allen Rennen, die ich gefahren bin, jemals hatte. Also wie es so reinbrennt, habe ich noch nie erlebt. Und das hat mich echt fertig gemacht. Und die Aufnahme ist entstanden relativ am Anfang, am Einstieg von dem Climb. Da war ich zumindest noch in der Lage, irgendwie zu sprechen und irgendwie ein Späßchen zu machen. Das war ganz lustig. Nachdem ich das Ding dann geschafft hatte und wieder runtergefahren bin, muss ich selbst beim Runterfahren ein paar Mal anhalten, weil ich einfach keine Kraft mehr in den Armen hatte zum Bremsen. Und war dann froh, als ich irgendwie wieder unten war und Getränke auffüllen konnte. Das war, der Berg war an sich nicht so krass, aber kombiniert mit der Mittagshitze war das extrem.
Ich vertrage die Hitze auch ganz, ganz schlecht und wie du das erzählt hast, ist mir eingefallen eine Geschichte aus meiner Jugend, aus meiner ganz frühen Jugend. Ich bin einmal ein Radrennen in Madrid gefahren, auch in der größten Mittagshitze im August und da bin ich dann auch kollabiert und da ist mir dann auch schwarz vor Augen geworden und dann bin ich eine halbe Stunde im Schatten gelegen, mir ist Luft zugefächert worden und mit Wasser übergossen worden. Also es ist wirklich, wenn es so weit ist in der Hitze, ist es richtig, richtig unangenehm.
Und die Einheimischen werden sich da wahrscheinlich gerade die Beinlinge ausziehen, oder? Und die Ärmlinge abstreifen. Das hat nie wie mal in Spanien gewesen, bin. Das war schon, bevor ich richtig gut Radl gefahren bin. Aber mir ist noch aufgefallen, wo man völlig logisch bei 20, 25 Grad fährt man kurz, fährt jeder Spanier mit Ärmling, Beinling. Und erst bei, wenn der Dreier vorn steht, wieder mal vielleicht die Kleidung abgenommen.
Der nächste Einspieler ist schon von ein paar Tagen später, ungefähr von der Halbzeit des Rennens.
Hey, good morning everyone. Hope you had a good sleep. I had a good push through the night and managed to get back from the 8th position back to the head of the race. Spent most of the night riding together with Pavel, which was actually fun. And now we both searching for coffee and breakfast.
Zwei Fragen drängen sich da auf bei mir. Einerseits, warum warst du Achter? Und andererseits, wie kriegt man so am unsupported Rennen überhaupt die Zwischenstände mit? Sind das die Zwischenstände der Checkpoints oder hast du irgendwie eine interaktive Karte, wo man die anderen Fahrer sieht und ungefähr nachvollziehen kann, nachdem ja nicht jeder die gleiche Strecke fährt, die wie viel die Position das ist? Oder wie kriegst du das während des Rennens mit?
Es gibt das Live-Tracking und du siehst ja im Prinzip, wer welchen Checkpoint passiert hat und wer dann schon an dir vorbei ist und an den Checkpoints werden auch die Zwischenzeiten und die Zwischenpositionen genommen und zu dem Zeitpunkt waren dann tatsächlich 8 andere Fahrer vor mir. Warum war ich Achter? Ich sag mal so, weil ich eine ganze Nacht in einem wundervollen Haus mit Pool geschlafen habe.
Nicht ganz freiwillig, nehme ich an.
Ja, vielleicht nicht ganz. Mir ist am Abend vorher in der am wenigsten besiedelten Region Spaniens das Schaltwerk abgerissen. Und ich stand dann da mitten im Nirgendwo mit einem kaputten Schaltwerk. Ich konnte die Kette nicht kürzen. Ich konnte basically gar nichts tun und bin eigentlich eher davon ausgegangen, dass es das jetzt gewesen ist. Also das Rennen ist gelaufen, weil wir alle wissen, wie gut oder nicht gut Teile für Fahrräder gerade zu bekommen sind. Und ein Schaltwerk aufzutreiben mitten im Nirgendwo ist, glaube ich, ziemlich unwahrscheinlich. Und war für den Moment aber erstmal gar kein Thema. Es war 9 Uhr abends und ich musste erstmal irgendwas finden, wo ich schlafen kann und irgendwie die Nacht verbringen kann. Und dann kann man auch irgendwie weiterschauen. Und ich habe dann ein Auto angehalten und eine Familie hat mich mit irgendwie in den nächsten Ort genommen und hat mich dort in dem Besitzer von Ferienwohnungen vorgestellt. Und der hat mir für eine Nacht ein Zimmer gegeben in einem herrlichen kleinen Häuschen mit Pool. Total gemütlich. Habe ich noch nie gehabt während so einem Rennen. Schon gar nicht eine ganze Nacht. Und mein Plan war dann, am darauffolgenden Tag irgendwo in die nächste Stadt zu kommen. Es war Guadalajara, 70 Kilometer entfernt. Da gibt es keinen Zug, da gibt es kein gar nichts. Dann war es erstmal ein riesen Aufwand, einen Taxifahrer zu organisieren und zu überzeugen, dass er 70 Kilometer in die Pampa fährt, weil dort ein Typ wartet mit seinem Fahrrad, der gerne irgendwie in die Stadt will. Und das fanden die alle irgendwie ziemlich skurril. Und ich glaube, 2 oder 3 Taxifahrer haben irgendwie gesagt, nein, bis dann irgendwann mal einer gekommen ist. Und ich hatte in der Zwischenzeit schon irgendwie alle möglichen Fahrradläden abtelefoniert. Niemand hat ein Ersatzteil. Und damit war das irgendwie ziemlich aussichtslos. Ich hatte mir aber fest vorgenommen, irgendwie mit irgendeinem Rad zurück nach Bilbao zu kommen. Weil ich hatte da meine ganzen Sachen und ich musste sowieso zurück. Und habe dann so Fantasien gesponnen wie, vielleicht kann ich irgendein altes Gebrauchtrad kaufen, vielleicht kann ich mir irgendwo ein Rad ausleihen, vielleicht irgendwas. Und die Idee war mehr, das dann zu einer Radreise zu machen und so zurück nach Bilbao zu kommen. Und das hat sich dann aber alles irgendwo unterwegs noch ein bisschen gewandelt. Ich habe in einem Radladen meine Kette kürzen lassen, dass ich zumindest ein Single Speed fahren kann. Hab mir ein Zugticket nach Madrid gekauft und wollte irgendwie in Madrid, das ist eine Stunde mit dem Zug entfernt, in Madrid mein Glück nochmal verfolgen oder probieren. Und habe mir gedacht, naja, vielleicht finde ich ja einen Radladen, der Ausstellungsstücke hat und der irgendwie ein Radl dastehen hat mit einem Shimano Di2 Schaltwerk dran und vielleicht kann ich irgendwie mit ein bisschen bequatschen und vielleicht einem Euro drauf jemanden dazu bringen, das von einem Ausstellungsstück abzuschrauben und mir zu verkaufen. Das war irgendwie so die beste Idee, die ich noch hatte. Und war quasi schon auf dem Weg nach Madrid, als irgendwie aus einem Auto ein Typ aus dem Radladen, wo ich gerade meine Kette kürzen lassen hatte, rausgesprungen ist und gemeint hat, ich soll jetzt irgendwie sofort zurück in den Radladen kommen. Sie hätten ein Schaltwerk gefunden. Und das war irgendwie innerhalb von 5 Minuten. Und irgendwie ziemlich absurd, dass man ein Schaltwerk findet. In 5 Minuten. Und das hat sich am Ende rausgestellt, dass der Merida Store vorne ein ganz normaler Radladen, Werkstatt und so weiter war. Und hinten dran, die das komplette Dealership-Business, RMA, Garantie, weiß der Geier nicht was, für Spanien und Portugal abwickeln. Und die haben Hochregallager mit Schaltwerken und allem, was man sich vorstellen kann. Und das Zeug ist normalerweise jetzt nicht für den offenen Verkauf sozusagen, weil es eben für die Händler bestimmt ist. Aber der hat mir ein Schaltwerk verkauft und hat mir das Schaltwerk montiert. Und womit ich niemals gerechnet habe, ich habe nach knapp 21 Stunden Standzeit wieder mein eigenes Radl unterm Hintern gehabt, voll funktionstüchtig. Und habe mir dann gedacht, naja, jetzt kannst du auch weiterfahren. Und so bin ich dann wieder zurück auf die Strecke gefahren, was nochmal irgendwie 70 Kilometer zusätzlich waren. Und bin wieder auf die Strecke gekommen und war da dann eben an der besagten Position 8.
Also du bist zurück zu der Position, wo du von dieser Familie abgeholt worden bist.
Genau.
Den Regeln entsprechend genau. Die ganze Strecke mit dem Fahrrad absolvieren.
Wenn jetzt aber du so um mich schaue, du hast ja der Radl da im Studio geparkt, du ist ein Oversize-Pulli mit Keramiklagern drauf, das hast du aber nicht dort bekommen, oder? Das hast du wieder nachgerüstet daheim.
Das habe ich wieder nachgerüstet. Okay. Da habe ich ein ganz normalen Shimano-Pulli dran gehabt.
Aber da hast du ja unfassbares Glück gehabt, weil du hast es gesagt. Also allein schon das Kürzen der Kette. Es ist ja wie Gold wegschmeißen. Also eine funktionstüchtige Fahrradkette kürzen, nur um ein paar Meter Single-Speed irgendwo hinzufahren. Ein kompletter Wahnsinn. Und dann kriegt er noch ein Schaltwerk. Das ist unglaublich glücklich gelaufen, oder?
Ja, also ich hab niemals mit irgendwie sowas gerechnet und also das war definitiv mehr Glück als irgendwo Verstand und weiß ich nicht, glückliche Fügung zur richtigen Zeit irgendwie im richtigen Radladen, weil ich habe zig Radläden abtelefoniert und ich meine, ich hätte die Operation mit Kette kürzen auch in einem von den 5 anderen Radläden in der Stadt machen können. Und ich bin irgendwie random, weil der Radladen am nächsten am Bahnhof war und ich mir dachte, ja, ist doch super, dann fährst du mit dem Taxi dahin und dann kannst du irgendwie die 500 Meter zum Bahnhof gehen und fährst dann nach Madrid. Völlig unüberlegt da halt irgendwie reingeschlappt und dann halt wirklich einfach Glück gehabt.
Hast du von der sozusagen Zwangspause im weichen Bett mit Pool dann auch profitiert, als du dann wieder weitergefahren bist und wieder ins Rennen gefunden hast, dass du irgendwie danach mit weniger Pausen auskommst oder irgendwie auch regeneriert warst und dann für einen zweiten Rennteil quasi davon ja einen Vorteil irgendwie gehabt hast?
Unbedingt, definitiv. Also ich bin abends um 10 ins Bett gegangen, habe bis 8:30, 9 geschlafen, also wirklich irgendwie 10 Stunden tief und fest und gesund geschlafen. Und als ich dann zurück auf dem Rad war und gesehen habe, dass ich an 8. Position war, habe ich mir gedacht, Mai, mehr verlieren oder viel mehr verlieren kannst du jetzt nicht. Du kannst eigentlich jetzt nur noch mal richtig Gas geben. Und das war dann irgendwo so mein erklärtes Ziel, dass ich angefangen habe zu rechnen, was muss ich fahren? Und wann kann ich dann wen einholen? Und meine kühnsten Berechnungen waren eigentlich sagen, dass ich wahrscheinlich irgendwie 2 Tage brauchen werde, bis ich wieder mit der Spitze aufschließe. So habe ich dann einfach gesagt, gut, auf geht's. Und bin von dem Punkt, wo ich die Strecke wieder hatte und dann der Strecke wieder gefolgt bin, habe ich wirklich drauf gedrückt und das war, wie gesagt, nach der Hälfte des Rennens, also da waren wir schon irgendwie bei 1400 Kilometern und ich konnte vom Leistungsoutput das fahren, was ich typischerweise an Tag 1 fahren kann. Also ich war wirklich auch selbst überrascht von dem Grad der Wiederherstellung, wenn man irgendwie so möchte, und was die Regeneration da tatsächlich gebracht hat. Und das ist auch so ein Punkt, der taktisch jetzt extrem spannend geworden ist. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber ich habe es zumindest irgendwie so ein bisschen auf meiner Denk- und Optimierungsliste, dass es taktisch schon von Vorteil sein kann, eben nicht notwendigerweise nur mit wenig Schlaf zu fahren, sondern vielleicht auch sehr bewusst mit deutlich mehr Schlaf. Das funktioniert aber, glaube ich, nur, wenn die Rennen ausreichend lang sind. Also umso kürzer sie werden, umso weniger Effekt hat man, glaube ich, da verliert man mehr Zeit, als dass man wieder reinholen kann. Aber umso länger und schwerer die Rennen werden, kann das durchaus ein taktisches Instrument sein, zu sagen, ich mache eben bewusst jetzt mal eine 8-Stunden-Nacht und kann es aber dann wieder reinfahren. Und das ist so ein Thema, was ich irgendwo auf dem Zettel habe, wo ich nochmal drauf rumdenken und rechnen will.
Du hast ja schon Transcontinental Race Sieger geben. Das sind 4000 Kilometer quer durch Europa. Wir werden es vielleicht am Schluss noch ganz kurz ansprechen, die mit dieser Taktik das Rennen gewonnen haben. Ich denke, das war der James Hayden, was ich so mitverfolgt habe. Und ich glaube, du kennst ja ihn auch und er hat anscheinend auch diese Strategie verwendet, mit bewusst in Hotels einchecken regelmäßig. Also das dürfte wirklich Sinn machen. Bei den Rennen, die ich fahre, gibt es die Strategie auch, aber da hat es nie für ganz vorne eigentlich so gereicht. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke, weil vielleicht der Leistungsabfall bei dem, was ich mache, durch die durchgehende Betreuung und die perfekte Verpflegung und die Kalorienzufuhr, nicht so groß ist, dass sich diese Strategie lohnt. Aber ich glaube, gerade wenn du wieder auftanken kannst, auch mit den längeren Pausen, dürfte es wirklich, also ich jetzt als Außenstehender im Prinzip oder so als halb Außenstehender, könnte man auch vorstellen, dass das durchaus logisch ist und so sein sollte, ja.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wenn wir gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Und was der Straps da so dahergescheitelt hat, das hat sich jetzt dann auch irgendwo bewahrheitet, weil von wegen 2 Tag, du warst dann relativ schnell wieder auf der 1.
Ja, de facto nach einem halben Tag, wo ich wirklich Vollgas gefahren bin, wo ich sehr konzentriert gefahren bin, wo ich keine Pausen gemacht habe oder nur so Micro-Stops, um Wasser aufzufüllen, war ich tatsächlich wieder irgendwo in den Top 3 und habe dann noch in der Nacht wieder zur Spitze aufgeschlossen zum Pavel, den ich in dem Einspieler auch angesprochen habe. Mit dem bin ich dann den Rest der Nacht, sind wir nebeneinander hergefahren, haben uns super nett unterhalten, hatten irgendwie eine gute Zeit. Es gibt so Phasen im Rennen, wo gewisse Passagen ziemlich logisch sind. Also wo Punkte sich einfach logisch miteinander verbinden und nicht so viele Routenoptionen möglich sind. Und wir waren gerade auf so einer Passage, wo es ewig lang einfach nur geradeaus ging und du konntest de facto irgendwie nur eine Straße fahren. Und so war es halt, dass wir da zusammen waren und so viel Zeit miteinander verbringen konnten. Und es ist dann aber auch wiederum witzig, wie sich das dann wieder trennt. Also man ist gerade irgendwie mitten in einer Diskussion und spricht, unterhält sich und plötzlich fährt der eine rechts und der andere fährt geradeaus und dann guckt man irgendwie nochmal kritisch aufs Garmin, ob man jetzt irgendwie seinen Turn verpasst hat und sieht, nö, passt schon, geradeaus. Und der andere ist dann rechts gefahren und so ist die Unterhaltung dann irgendwie so, wie sie begonnen hat, ist sie dann irgendwie völlig abrupt zu Ende. Und so war das mit dem Pavel und mir dann auch. Und wir haben dann uns aber noch so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel für irgendwie eine ganze Weile geliefert, wo wir uns immer mal wieder so der Kreuze irgendwie über den Weg gefahren sind, bis es sich dann irgendwann im Laufe des Tages aufgelöst hat und ich wieder die Führung übernommen habe und dann auch wieder ein Gap aufgegangen ist und ein Stück weggefahren bin.
Kann es in so einer Situation niemals so weit kommen, dass man irgendwo vielleicht spontan sagt, ich fahre die gleiche Route wie der andere, um vielleicht aus irgendeinem psychologischen Vorteil, du bist neben ihm, er sieht, dass du gut drauf bist und oder vertraut man so auf seine Routenplanung und denkt sich, meine Routenplanung ist für mich perfekt, auf das bin ich vorbereitet und lässt man sich sicher nicht dazu hinreißen, plötzlich die Route zu nachzufahren, die wie andere geplant hat.
Es gibt Fahrer, von denen ich weiß, dass sie das mit Absicht oder irgendwie durch nicht aufpassen halt irgendwie gemacht haben. Soll vorkommen. Ich bin aber der Meinung, man muss da sehr achtsam sein, weil wenn man der Route eines anderen folgt, seine eigene verlässt, was ist denn, wenn du einen Platten hast und du musst anhalten? Der andere fährt weiter und dann bist du off track von deiner Route. Keine Ahnung, wie weit weg deine Route dann schon ist und wie du dahin zurückkommst. Im Zweifel verlierst du dann halt irgendwie Zeit oder der andere gibt Gas, du kannst nicht mitziehen, was auch immer. Dann bist du halt weg von deiner Route, musst schauen, wie du dahin zurückkommst. Und das wird dich Zeit kosten, das ist ein Risiko. Und von daher bin mindestens ich da sehr pedantisch, was mein Garmin sagt, da wird lang gefahren. Und ja, es gibt halt irgendwie Situationen, wo man sich dann wieder trifft und sagt, oh, hattest du auch da so einen krassen Anstieg? Nö, bei mir war flach. Ah, okay, super. wo man sich dann halt irgendwie ein bisschen ärgert und denkt, ja, da gab es halt irgendwie offensichtlich einen entspannteren Weg drumherum. Aber danach ist man immer schlauer. Ich finde es besser, da schon dem zu folgen, was irgendwie das Ding auf dem Cockpit anzeigt.
War vielleicht jetzt auch nicht die ganz gute Frage, da fehlt mir einfach das Insiderwissen. Ich habe jetzt eigentlich auf solchen Passagen gemeint, wo es definitiv zwei ähnliche Routen gibt, wo man sich sicher sein kann, dass einfach beide Bundesstraßen zum Beispiel in die gleiche Stadt führen, wo man jetzt nicht das Risiko hat, sich zu verfahren oder so. Aber vielleicht schauen wir einfach ein bisschen weiter nach vorn. Du hast einen Einspieler noch vorbereitet für uns, wo du quasi schon Richtung Ziel unterwegs bist.
So, good morning, everyone. I had a pretty good night. Proper sleep, a shower, nice bed. Well, actually, no. I had quite a bad time. I was suffering with mental problems. Like to stop or not to stop, to sleep or not to sleep, was quite bad. But now with daylight, power and motivation are back. And I now push the last stretch with 80 kilometers to go to Bilbao.
Wir haben es sehr oft schon besprochen in dem Podcast, so die letzten 100 Kilometer auf so einem langen Rennen klingt nicht viel, aber der Straps sagt es regelmäßig, 100 Kilometer musst erst einmal fahren, das ist eine lange Sonntagsausfahrt und es sind 100 Kilometer am Ende von 4, 5, 6 Tagen, das muss man erst einmal rüberbringen. Ist bei dir so schon ein bisschen Euphorie aufgekommen oder sind das die schlimmsten?
Jetzt in dem Moment bei der Transiberika waren gar nicht mal die letzten 100 Kilometer per se das Problem, oder das waren sie nicht alleine, sondern der Zeitpunkt. Ich habe typischerweise mein richtiges Tief irgendwo zwischen 4 und Sonnenaufgang und exakt in der Zeit hat sich sozusagen der Anfang der letzten 100 irgendwo abgespielt. Und ich habe ja gesagt, ich habe viel mit mir gerungen, anhalten, schlafen, nicht schlafen, wie lange und so weiter. Einfach aus dem Hintergrund, man ist halt auf den letzten 100 Kilometern nicht mehr fit und man fährt nicht mehr schnell und man kann nicht mehr und man will auch überhaupt nicht mehr und man will es halt einfach hinter sich haben. Und dann nochmal irgendwie hinzulegen und eine Stunde oder eine halbe oder wie auch immer zu schlafen, ist für mich persönlich einfach an dem Punkt ein Stück Zeitverschwendung, weil das, was man irgendwie an Energie oder auch nicht gewinnt, das braucht man dann eh nicht mehr. Also fahr halt einfach und schau, dass du es einfach nur hinter dir hast und dann ist es gut. Und die spezielle Challenge, der Weg von Westen nach Bilbao ins Ziel, führt an der Küste entlang oder meine Route hat an der Küste entlang geführt. Gibt da auch nicht so schrecklich viele Möglichkeiten. Man kann sich noch extrem viele Berge einbauen, aber das macht einen jetzt auch nicht schneller. Und die Küstenlinie da ist extrem wellig. Heißt, man fährt eigentlich einen Buckel hoch, der keine Höhenmeter hat. Also es geht jedes Mal irgendwie 5 Meter auf hier, wieder runter. Und das Ganze nonstop. Und man fährt mit einfach keiner Geschwindigkeit, es dauert ewig, es ist zart, es zieht sich. Und das macht einfach zusätzlich mürbe und es macht fertig, wenn man es einfach hinter sich haben will und irgendwie jede Stunde das Garmin irgendwie eine neue Runde anzeigt und irgendwie sagt, ja, du hast ein Stundenmittel von 21, 22 und du kommst halt einfach nicht vom Fleck. Und dann rechnest du das auf 100 Kilometer runter, wie du sagst, eine lange Trainingsausfahrt. 100 Kilometer fahre ich in 3 Stunden 20 mit einem 30er Schnitt. Dann ist die Sonntagsausfahrt irgendwie schnell dahin. Wenn du mit 20 fährst, fährst du verdammte 5 Stunden. Und das bringt dich einfach irgendwie komplett aus der Fassung. Und das hat mich in der Situation irgendwie extrem mürbe gemacht und ich hatte da wirklich eine furchtbare Zeit so nah vorm Ziel. Also von Euphorie und irgendwie sozusagen der Freude, da ein Rennen zu gewinnen oder die Chance zu haben. Ich meine, auch auf den letzten 100 Kilometern kann das Schaltwerk nochmal reißen oder was auch immer. Also sicher ist es erst, wenn es irgendwie im Ziel ist, das sowieso. Aber Euphorie war da so weit weg wie das Ziel, wenn man so möchte.
Die Emotionen kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe das im Laufe der Jahre irgendwann erst gelernt, dass ich das im Kopf auch schaffe, dass ich am Schluss noch gut drauf bin, also von der Laune einfach her, von der Stimmung, weil am Ende immer schlechte Laune, genervt sein, keine Lust mehr zum Fertigfahren. Eigentlich ist es eh komplett egal, ob ich jetzt 2 Stunden früher oder später dort bin. Und durch die Müdigkeit kannst du nicht mehr klar denken. Also das, was man sich im Vorfeld überlegt und im Nachhinein analysiert, ist in dem Moment einfach nicht greifbar, weil durch die Müdigkeit die rationalen Gedanken nicht mehr greifbar sind. Und ja, im Nachhinein ärgert es mich oft, dass ich so schlecht gelaunt im Ziel bin. Und da habe ich wirklich dann auch mental dran gearbeitet in der Vorbereitung, dass ich weiß, ich möchte ins Ziel kommen mit einem Spaß und mit einer Freude auf den letzten 100 Kilometer. Es hat einige, ich weiß nicht mehr, Jahre gebraucht und mittlerweile kann ich es recht gut, dass ich auch den Schluss noch genieße. Aber ich kann mir vorstellen, wie das bei dir ist, wenn du da niemanden hast, der da von der Crew vielleicht noch ein bisschen gute Stimmung vermitteln kann. Ja, allein gute Stimmung aufzubauen.
Ja, was ich mir so fest ins Programm geschrieben habe, weil du sagst, dir ist es wichtig, mit guter Stimmung ins Ziel zu kommen. Was ich mir ins Programm geschrieben habe, ist, immer ins Ziel zu kommen, nochmal mit einem maximalen Leistungsoutput irgendwie auf den letzten Kilometern. Und ich bin bei der Transpyrenees, da war es sozusagen eine Bergankunft, bin ich wirklich einen Bergsprint gefahren gegen niemanden. Einfach nur gegen mich. Gibt's Bilder, Videos von mir, wo ich mich einfach komplett ins Koma fahre für nix und wieder nix. Aber das ist irgendwie so, ich will irgendwie nochmal alles gegeben haben. Und das habe ich bei der Transiberika, nachdem ich dann irgendwie aus diesem Loch raus war, da kam ich so mit Tageslicht raus, da wurde es dann irgendwie besser, da wurde die Stimmung besser, da kam die Motivation zurück. Und irgendwie 30 Kilometer vorm Ziel habe ich mir dann eingebildet, jetzt musst du nochmal irgendwie richtig draufdrücken. Die letzten 30, die schießt du jetzt nochmal ab. Und da waren die Rampen dann irgendwie etwas länger und ich habe alle Rampen irgendwie mit allem gefahren, was irgendwie noch drin war. Und habe es wirklich geschafft, mich irgendwie bis 15 Kilometer vorm Ziel nochmal so richtig grau zu fahren, dass ich irgendwie, ich hatte nicht mehr genug zu essen dabei und wollte dann aber auch nicht nochmal einkaufen. Und habe mich dann wirklich nochmal so komplett kaputt gefahren, dass ich irgendwie dann nochmal 15 Kilometer vom Ziel wirklich am Kämpfen war, zu schauen, wie komme ich jetzt überhaupt die letzten 15 Kilometer irgendwie noch zum Schluss. Also da war irgendwie der Zielsprint
zu früh
etwas früh angezogen. Ja. aber zumindest auch da dann wieder im Ziel angekommen und zu wissen, wirklich alles gegeben zu haben und halt auch irgendwie mit ein bisschen Zeit, die man da liegen lässt, wenn man mit sich hadert und da wirklich eine schlechte Zeit hat, dann ist es einfach ein positiver Abschluss, dann zu sehen, dass halt dann am Ende doch noch was ging und dass was Gutes bei rumkam.
Wir haben die Zielankunft vom Ram schon ein paar Mal besprochen, die ist ja mäßig spektakulär. Wie schaut so eine Zielankunft bei so einem Rennen an? Steht da offizieller, der da deinen Tracker abnimmt und sagt, alles Gute, Wiederschauen? Oder steht da ein Zelt, sind da Fans, ist da ein Zielbogen? Ist da deine Ehefrau mit deinem Camper? Oder wie kann man sich so ein Ziel, nachdem ja das Feld ist ja doch ziemlich lang gezogen und die Zielankünfte werden sich wahrscheinlich über mehrere Tage erstrecken.
Ja, das ist von Event zu Event unterschiedlich, wie die Organisatoren das handhaben. Aber es ist ein bisschen so oder noch ein bisschen weniger, als es beim Ram ist. Also da gibt es irgendwie die berühmte weiße Linie, die halt irgendwie aufgeklebt ist, mehr oder weniger liebevoll. Und wenn du da ins Ziel kommst, das ist in Bilbao bei der Transiberica am Guggenheim-Museum, wenn du Glück hast, dann stehen da irgendwie zwei Beachflags und dann sind da irgendwie die Organisatoren und ein paar Leute. Das Ganze spielt sich aber in einem Riesentrubel ab, weil das Finish typischerweise halt auf irgendeinem Platz ist. Oder in Nizza beim Three Peaks war es an der Strandpromenade. Das sind jede Menge Leute, die irgendwie ihren Tag genießen oder was auch immer tun. Und dann kommt da irgendwann ein Radfahrer angefahren und dann fangen auf einmal drei Leute an zu jubeln und grölen und gratulieren. Und jeder guckt irgendwie so ein bisschen schepp, warum da irgendwie so ein Typ in komplett dreckigen Klamotten und völlig vernichtet da irgendwie daherkommt und alle sich freuen, dass er irgendwie auf diesen Platz fährt. Vom Zielbogen sind wir da bei den allermeisten Events oder halt irgendwie sind wir weit entfernt, einfach primär aus dem Grund, wie du sagst, ja, das Finish, das gibt's irgendwie von dem Moment, wo der erste Finisher reinkommt, plus N Tage und typischerweise gibt's bei den Rennen dann auch eine Karenzzeit, die einfach der Organisator festlegt und die Karenzzeit beschreibt dann halt auch einfach den Zeitpunkt, wann der Organisator nach Hause geht, weil das ist dann halt typischerweise, also es kann bei der Transiberica waren es glaube ich 15 oder 16 Tage, was basically anderthalb Wochen nach dem Moment ist, als ich angekommen bin. Und der Organisator ist dann halt irgendwie noch anderthalb Wochen da und da kommen immer noch Leute und das sind nicht die letzten gewesen und von daher, da hält auch niemand 24 Stunden Wache.
Bei uns war es schon ein paar Mal so, dass wir nach dem Ram am Weg zum Flughafen waren und die letzten Finisher sind noch quasi gerade Richtung Ziel gekommen oder wir haben die letzten Finisher auch noch gesehen und wir waren dazwischen schon zweimal feiern und zweimal ausschlafen. Aber du hättest da noch richtig viel Zeit, wenn du das machst. Du hast schon genügend Zeit, um Alkoholprobleme zu generieren. Ja. Jetzt, wenn ich auf die Uhr schaue, mir wird Angst und Bange. Wir haben jetzt schon wieder so viel Zeit, glaube ich, echt mit so spannenden Geschichten voll gemacht und wir haben noch so viele Fragen. Wir brennen ein paar richtig auf der Zunge.
Ja, ich möchte einmal eine Grundsatzfrage stellen. Wenn du so ein Rennen fährst und du sagst, alles ist automatisch auf Strava, Tagesetappen auf Strava hochladen oder die gesamte Fahrt?
In letzter Zeit die gesamte Fahrt, weil ich vom Straps gelernt habe, dass Garmin das kann mittlerweile.
Stimmt, ich habe nur mein Ram 2019, glaube ich, noch immer nicht hochladen können. Vielleicht soll ich es jetzt nochmal probieren, vielleicht gibt es auf einer neuen Version von Strava, die das öffnen kann. Auf Garmin aufzeichnen hat funktioniert.
Also da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Mir geht's eher drum, die Daten nicht zu verlieren. Und da hatte ich irgendwie lange Zeit kein Vertrauen, ob das Device das durchhält. Habe dann aber bei dir gesehen, dass zumindest das Aufzeichnen funktioniert. Ob das Hochladen dann funktioniert, ist nochmal eine andere Frage, aber das kann man im Zweifel dann auch manuell auseinanderhacken. Und das kriegt man dann schon hin. Aber wenn irgendwie die Hälfte verloren geht, weil der Garmin die Hufe hochreißt, dann wird das wenig begeistern.
Jetzt wie eine Frage, das ist uns auch geschrieben worden von einer Userin auf Instagram auf meinen Aufruf hin und das fällt mir jetzt auch sofort ein, weil du gesagt hast, du kommst als komplett Dreckiger da in Nizza an der Strandpromenade an. Thema Hygiene, Hosen, also wie oft tust du Wäsche wechseln oder wie wichtig ist das für dich, vor allem auch um so Sitzprobleme vorzubereiten, weil offene Stellen am Hintern können ja ganz massive Probleme mit sich ziehen. Und beim Ram oder so haben wir immer die Devise, Hygiene geht vor, also regelmäßig frische Hose und so weiter. Ich glaube nicht, dass du mit 3 Reservehosen startest. Du wirst wahrscheinlich mit einer Hose durchfahren oder wie machst du das?
Ja, das kommt ein bisschen auf das Event an, aber in der Regel eine, maximal 2 Hosen. In diesem Jahr bin ich wirklich alles mit einer gefahren. Aber ich bin ganz bei dir, auch wenn es komisch klingt, auch ich schau und leg da viel Wert auf Hygiene, was für mich einfach ein zusätzlicher Baustein ist. Ich habe in den letzten Jahren eine gute Hose, ein gutes Polster viel mehr für mich gefunden, was irgendwie mit meinem Sattel sehr gut harmoniert und mit meinem Hintern sehr gut harmoniert. Also ich krieg typischerweise keine wunden Stellen. Habe ich in den letzten Jahren überhaupt nicht gehabt, aber dass da auch gar nichts irgendwo in Verlegenheit gerät. Was ich viel und oft nutze, sind Feuchttücher. Die gibt's in kleinen, bequemen Reisepackungen, 20 Stück, winzig klein, passen in jede Rahmentasche und die habe ich dabei und die nutze ich viel. Einfach um den Hintern großflächig zu desinfizieren oder sauber zu halten, ist ein bisschen einseitiges Unterfangen, wenn die Hose dreckig ist, ganz klar. Aber ich glaube, es hilft, zumindest irgendwie dazu beizutragen. Und ich schaue schon auch je nach Distanz, dass ich halt irgendwo eine Möglichkeit finde, irgendwie eine gescheite Dusche zu nehmen. Bin keiner, auch da gibt's irgendwo Leute, die das schaffen, die dann halt irgendwie so ein Rennen 6-7 Tage in einer Hose und ohne eine Dusche durchfahren. Da bin ich, glaube ich, weit entfernt von und das steht auch nicht auf meiner Optimierungsliste von den Punkten, wo ich irgendwie Zeit sparen kann.
Wenn du von Optimierung gesprochen hast, dann waren das eigentlich immer rennstrategische Optimierungen. Wie wichtig ist das Setup? Und du hast gesagt, du hast deine Liste zusammengekürzt auf das Notwendigste. Aber wie wichtig ist das Bike-Setup? Hast du fast klar mit Aufleger, du hast sehr kleine Taschen, du hast keine Gepäcksträger. Wie wichtig ist das, um schnell zu sein?
Für mich ist das Setup schlichtweg ein Bestandteil der Rennstrategie und muss damit harmonieren, muss darauf einzahlen. Und auch da arbeite ich kontinuierlich dran, das, was ich mitnehme, zu optimieren, auch wenn es irgendwie winzig kleine Sachen sind. Beispiel, ich hatte immer 3 Ladekabel dabei, 1 fürs iPhone, 1 fürs Garmin und 1 für meine Lampe. Und ich habe jetzt für den Tour Volcano Sprint im Oktober ein Kabel gekauft, was 15 cm lang ist und mit Adaptern arbeitet und alles laden kann. Und das ist mit Sicherheit nicht viel. Also 3 Kabel, die jeweils irgendwie, weiß ich nicht, 1,5 Meter lang sind, so zusammengeknotet, nimmt nicht viel Platz weg. Jetzt habe ich eins, was irgendwie mit Adaptern läuft und damit nochmal deutlich kleiner ist und das ist so ein bisschen das Niveau, auf dem ich da einsteige und auf dem ich da unterwegs bin, wie ich mir Gedanken zu meinem Setup mache.
Aber wenn das verloren geht?
Ja, das geht besser nicht verloren und auch das gehört dazu, ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken, welche Single Points of Failure ich bewusst wirklich eingehe und irgendwie tatsächlich haben will, und wo ich auf Nummer sicher gehe und irgendwie, weiß ich nicht, ein zweites Ersatzteil oder was auch immer mitnehme. Und auch das ist wieder von Rennen zu Rennen unterschiedlich, und bislang haben meine Überlegungen da immer gut funktioniert. Aber man sieht halt auch, wie bei der Transiberika mit dem Schaltwerk, man kann halt nicht alle Eventualitäten irgendwie vorbauen. Wenn man jetzt nur mit einem Rad unterwegs ist, ja mein Gott, dann kann man halt irgendwie kein zweites vom Dach schrauben. Und dann kommt es halt irgendwie drauf an, sein Setup einfach zu beherrschen und auch zu wissen, wie man Sachen irgendwie selber repariert oder irgendwie kreative Lösungen zu finden, wie man sich einfach behelfen kann. Und ich glaube, damit ist das Setup und wie zuverlässig es vor allem ist, ist ein essentieller Punkt, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Und so gehe ich daher, dass ich irgendwie alle Komponenten, die ich zum Einsatz bringe, vorher wirklich ausgiebig teste und halt wirklich im Realbetrieb sozusagen auf ein Rennen teste. Also wenn ich mal wieder irgendwie von München auf Graz fahre, dann probiere ich halt irgendwie so solche Sachen aus, wie sie funktionieren oder eben auch nicht. Und das halt wirklich irgendwie in solchen Situationen und nicht, wenn ich sonntags mal 50 Kilometer irgendwie ein Ründchen drehe.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber mit dem Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Zwei Dinge ganz kurz, weil du das gesagt hast, mit dem Setup optimieren ist mir eingefallen. Ich habe vor ewigen Zeiten mal so ein Buch gelesen über zwei Abenteurer, die in den 70ern mit dem Fahrrad zum Mittelpunkt der Erde gefahren sind, irgendwo in der Wüste Gobi, haben sie beschlossen, ist der Mittelpunkt der Welt. Und das war ja vor elektronischen Navigationsgeräten und die haben ihre Karte auf Bauspapier abgezeichnet, weil das dünner ist als eine richtige Karte, haben ihren Reifenheber mit der Laubsäge in zwei Stücke geteilt und haben nur eins der Stücke mitgenommen und haben zu zweit eine Speiche mitgenommen als Ersatzteil. Also man kann schon extrem reduzieren oder überhaupt eine Speiche mitnehmen, könnte man sagen, ist schon zu viel eigentlich.
Mindestens bei mir auf jeden Fall, weil ich Lightweight-Laufräder fahre und da sind die Speichen aus Carbon laminiert. Das heißt, bei mir ist die Speiche automatisch eingespart, weil kann ich nicht mitnehmen.
Ich habe irgendwie so das Credo für mich, wenn man sagt, so die wichtigsten Faktoren, wenn es gut laufen sollte, sowieso 33% körperliche Fitness, 33% geistige Fitness oder mentale Stärke und 34% macht eingespültes Team aus, das man in, bei körperlichen oder mentalen Problemen hilft. Du hast jetzt diesen Faktor Team nicht dabei. Würdest du sagen, dass das Setup, quasi der Ausrüstung, was nimmst du mit, wie leicht ist es, wie gut durchdacht ist es, diesen Part übernimmt oder ist es nur ein anderer Faktor, der neben körperlicher und mentaler Fitness ganz ausschlaggebend ist?
Also für mich ist das Setup auf einer Stufe mit der körperlichen Fitness, was die Vorbereitung und den zeitlichen Invest da drin sozusagen anbetrifft, wie ernst man das nehmen sollte. Genauso ernst, wie man sein Training nimmt, sollte man auch irgendwie Material, Wartung, Auswahl und so weiter nehmen. Wenn man es in Prozent ausdrücken will, dann würde ich tatsächlich sagen, 30% Material, 30% Fitness und für mich hat die mentale Komponente einen sehr, sehr starken Überhang mit 40%. Weiß ich nicht, vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht würde ich sogar sagen, es macht die Hälfte aus und der Rest schrumpft irgendwie um 5 Prozentpunkte, einfach vor dem Hintergrund, dass man ohne externe Hilfe, ohne ein Team, mit allem, wirklich allem im Kopf klarkommen muss. Und man muss alles selbst lösen. Und dafür muss man sich halt irgendwo wappnen und darauf muss man sich halt einstellen, dass halt, egal wie dramatisch es ist, es wird halt niemand irgendwie beigeeilt kommen und sagen, ja, weil du dir gerade irgendwie am Finger wehgetan hast, tue ich dir deinen Reifen wechseln. Das spielt da eine extrem große Rolle, halt auch irgendwie in der Problemlösungskompetenz und allem, was man da irgendwo braucht, ist es, glaube ich, primär die mentale Fitness, das ertragen und irgendwie lösen zu können.
In einem derartigen Individualsport, wie das Ultracycling jetzt supported oder unsupported ist, wo keine großen Hersteller dahinter stehen, keine großen Teams dahinter stehen, kein großes Marketingbudget, noch nicht, also zumindest beim unsupported, da bewegt sich ja einiges, das boomt ja regelrecht, ist ein Faktor, um das professionell betreiben zu können, die Selbstvermarktung. Ist das immer leistungsgerecht? Ist das Teil des Sports? Gehört das dazu? Oder wird das eher kritisch gesehen in der Szene, wenn man einen berühmten Instagram-Auftritt hat und sehr viel von sich preisgibt?
Ich glaube, dass das Thema wächst in seiner Gänze gerade sehr, sehr stark, sowohl das Interesse an dem Sport von Teilnehmern als auch das Interesse von Unternehmen, von Partnern, die irgendwo sich mit dem Sport identifizieren, daraus irgendwie auch ein Stück weit Vorteile für sich erhoffen. Von daher, das Thema ist in Bewegung. Wie es überall ist und wie es immer sein wird, bestimmte Sachen kommen irgendwo gut an und auf anderen Seiten wieder nicht. Also man wird nie irgendetwas machen können, womit man absolut alle Leute begeistert, sondern man hat immer Fürsprecher und man wird immer Leute haben, die da eher kritisch schauen. Zu der Frage, was die sozusagen, ist das leistungsgerecht oder nicht, das muss jeder für sich selbst beantworten. Und da hat ja auch jeder irgendwo ein unterschiedliches Maß, was er selbst investiert. Und es gibt auch in der Unsupported-Szene einige Personen, nicht viele, die kann man irgendwie gefühlt an der Hand abzählen, die damit ernsthaft Geld verdienen, / tatsächlich ihren Lebensunterhalt finanzieren. Und ich denke, das wird sich mit zunehmendem Interesse an dem Sport, wird sich das auch noch irgendwo, wird sich das ausweiten. Ich denke, bei der Zeit, die man da tatsächlich rein investiert, ist es mehr als angebracht, dass man auch drüber nachdenkt, wie man das monetarisieren kann, weil es zum Teil einfach Züge annimmt, die weit über das rausgehen, was ein normaler Vollzeitjob irgendwo mit sich bringt. Ich meine, Christoph, das, was du und ich jedes Jahr trainieren, füllt einen Vollzeitjob für sich alleine. Und dann kann man irgendwie vortrefflich darüber diskutieren, ob sozusagen sämtliche Vorbereitungsthemen, sämtliche Organisationsthemen, ob das Überstunden sind und wie man die dann abgerechnet bekommt oder eben auch nicht. Von daher, das, was da drin steckt, das ist schon immens. Und ich sehe, dass da schon auch aus der Industrie, nicht nur aus der Radsportindustrie, sondern auch irgendwo aus Bereichen, die sich mit Werten, die der Sport vermittelt, dass da ein steigendes Interesse einfach da ist, das halt nutzbar zu machen und da aktiv zu werden. Und das finde ich persönlich einfach wirklich eine gute Sache. Und wenn da sich irgendwo zwei Parteien finden, die da harmonieren und die irgendwie gegenseitig voneinander profitieren, why not?
Ich habe nur bei anderen Gesprächen, die ich gehört habe, das so herausgehört oder vielleicht geglaubt zu verstehen, dass das gerade im Unsupported-Bereich vielleicht etwas weniger willkommen ist, weil man dadurch immer nahe am Regelverstoß ist. Also vor allem, wenn das jetzt zum Beispiel externe Medienleute sind, wie zum Beispiel Fotografen oder Kameraleute, die dich ja dann auch auf eine mentale Art und Weise von außen unterstützen. Und da ist man dann ja quasi mit der Regelung in Konflikt, weil das ist ja jede Unterstützung von außen ist verboten. Und deswegen gibt es coole Filme, sogar ausgezeichnete Filme zu dem Thema, aber nicht in der großen Menge, wie zum Beispiel die World Tour permanent gefilmt und gestreamt wird, weil man halt einfach zu den Fahrern nicht so nah hin kann. Und was das Zweite ist, wo ich immer quasi auch die Frage so notiert habe, also irgendwie ein Trikot mit Sponsoren aufgedruckt oder Aufkleber am Helm sieht man eigentlich nie. Und deswegen habe ich den Eindruck gehabt, das ist halt total, das Puristische steht ganz im Vordergrund. Es ist irgendwie fast ein bisschen verpönt, jetzt irgendwie mit Sponsorenaufklebern herumzulaufen. Möglicherweise täuscht mich das, aber das ist zumindest das, was an mich übermittelt wurde durch eben die Berichte, die man lesen kann.
Ja, ich glaube, das ist mindestens für den Moment tatsächlich so, dass es so ziemlich komplett unüblich ist, irgendwo ein Logo zu platzieren. Liegt aber, glaube ich, auch in erster Linie daran, dass die Industrie oder die Unternehmen, die sich aktuell für den Sport interessieren, mit ihren Produkten in dem Sport arbeiten und die damit ihre Produktplatzierung sozusagen nicht über das Logo auf dem Trikot machen, sondern tatsächlich über das Produkt am Fahrer, am Rad, wo auch immer und damit eine ausgezeichnete Visibilität einfach erzielen. Wie sich das mal ändern mag, wenn das eben zunehmend spannend wird, auch für andere Industrien. I don't know, das werden wir sehen.
Ich müsste mal einen Wiesbauer irgendwie im Rad integrieren und ein Flaschel Fever-Tree dazu oder so. Wir hätten irgendwie noch große Lust über deine anderen Bewerbe, die du schon gefahren bist, zum Beispiel das Badlands, zu sprechen, aber irgendwie, ich glaube, du hast jetzt echt einen langen Tag hinter dir und bist nicht mehr unendlich lang strapazierfähig. Ich übrigens auch nicht. Ich bin heute am Schöckl gegangen. Und deswegen.
Mit der Seilbahn wieder runter oder runtergegangen?
Nein, schon zu Fuß. Ja, okay. Und mit dem Radl von zu Hause zum Schöckl. Also ohne motorisierte Unterstützung.
Nicht nix.
Jedenfalls möchte man am Schluss noch irgendwie versuchen, nochmal die Brücke zu schlagen zwischen Unsupported-Rennen und den Supported-Rennen. Vor allem mich interessiert es ja auch so als Zahlenfreak, ob es schon Athleten oder Fahrerinnen gibt, die in beiden Disziplinen erfolgreich waren oder vorhin dabei sind. Und ich weiß, dass zum Beispiel Jason Lane, ein Amerikaner, der das SRAM 2012 und das Trans-Am 2014 bestritten. Und der hat mit mir dann einmal, wir haben dann so einen kleinen Facebook-Chat gehabt und der hat gesagt, ja, das SRAM war für ihn etwas härter, aufgrund des halt noch mehr geforderten Schlafentzugs, und das Trans-Am war viel komplizierter. Das war für ihn, da war die Logistik so wahnsinnig arg und das hat ihn halt auch total gefordert. Und ich habe zum Beispiel auch noch von der Juliana Buring, die ja im Unsupported-Bereich, ich glaube, die erste oder eine der ersten Frauen war, die wirklich die ganz langen Rennen des Transcontinental gefinisht hat. Ich denke, du wirst sie kennen, oder? Und sie hat aber beim Race Across America 2016, da gibt es einen ganz guten Bericht auf ihrer Webseite, leider nicht das Ziel erreicht. Sie ist bei der Time Station 14 nach circa 3 Tagen mit einem Lungenödem ausgeschieden, schreibt sie. Und ja, also das sind irgendwie echt Menschen, die super interessant finde, in beiden Disziplinen gut gefahren sind oder versucht haben, gut zu fahren. Fällt dir noch jemand ein? Habe ich jetzt vielleicht jemanden übersehen?
Es gibt meiner Wahrnehmung nach tatsächlich sehr, sehr wenige, die beides probiert haben. Allein da ist die Zahl schon sehr überschaubar. Und ich glaube, die Personen, die das mit nennenswertem Erfolg getan haben, die hast du schon auf der Liste gehabt oder aufgezählt, und mir fällt jetzt niemand mehr ein, den ich da ergänzen könnte.
Einen interessanten Vergleich gibt es auch noch, jetzt über Google, kenne ihn persönlich nicht, Edward Pickup gefunden, der das Race Across America und das Trans Am gefahren ist, und er schreibt in seiner Homepage ein paar Geschichten drüber, und er zum Beispiel auch im Trans Am, das ist halt wirklich in Amerika, glaube ich, nochmal speziell die Gefahr im Verkehr, gerade die großen Autos, die Pickups und so, deswegen hat er gesagt, möchte er das Trans Am nicht mehr bestreiten, aber er hat auch eine Geschichte geschrieben, an die ich mich selbst persönlich erinnern kann, nämlich der J. Peter Vary, ein, glaube ich, sehr bekannter Mann in der Unsupported-Szene und in der Abenteuer-Szene.
Das Urgestein. Einige sagen, er ist der Erfinder des Unsupported. Also er ist das sozusagen, oder er ist schon Bikepacken gegangen, da gab es Bikepacken noch nicht.
Und der ist tatsächlich die Race Across America Route 2011 abgefahren, und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich bin einen Tag vor dem Start aufwärmen gewesen, genau 24 Stunden vor dem Start. Und am Radlweg von Oceanside Richtung Stadt auswärts treffe ich einen Typen, der halt mit Schlafsack und Bocktaschen am Radlweg unterwegs ist, und er plaudert mich an, ob ich Ram-Fahrer bin, und ich habe gesagt, ja, genau. Und er hat gesagt, ja, er auch, aber er fährt außer Konkurrenz. Der ist wirklich 24 Stunden vorher gestartet und wollte in der Karenzzeit, die ja 12 Tage betragt, also er wollte in 13 Tagen Karenzzeit plus 1 im Ziel ankommen. Und es ist leider nicht von der Rennleitung irgendwie offiziell anerkannt worden, aber er hat es dann tatsächlich geschafft. Er war quasi nach 13 Tagen dort, und es ist auch noch ein echt interessanter Vergleich, dass man das Ram mit Team in 12 Tagen schaffen kann und ohne Team in 13 Tagen. Also das zeigt, ähnlich wie das, was wir zwar vorher verglichen haben, zwischen Three Peaks und Ra, dass da die Leistungsunterschiede echt, echt erstaunlich wenig groß sind.
Ja, und ich glaube, jetzt haben wir den Ulrich ein bisschen überstrapaziert. Der ist uns jetzt gerade im Stehen kurz eingenickt. Oder der Teppich ist weggerutscht. Und ich denke, das ist ein super Abschluss auch für den Podcast.
Hast den Eindruck erweckt, dass es einschläfernd war?
Nein, aber ich denke, du hast einen sehr langen Tag hinter dir. Du bist sehr früh aufgestanden, du bist 470 Kilometer Rad gefahren und hast jetzt mit uns 3 Stunden oder noch länger Podcast aufgenommen. Ich denke, wir können dich guten Gewissens ins Bett schicken.
Die einzige Frage, die jetzt zum wirklichen Abschluss noch offen bleibt, wäre es für dich ein Reiz, einer von diesen wenigen zu sein, der in beiden Varianten einmal sich probiert oder wohin geht die Reise in den nächsten Jahren oder jetzt im kommenden Jahr?
Ja, auf jeden Fall. Es ist für mich der primäre Reiz für mich besteht darin, neue Sachen auszuprobieren. Ich habe jetzt dieses Jahr mich an Gravel versucht und auch das war super erfolgreich und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mir für die nächsten Jahre so ein bisschen zum Ziel gesetzt, primär neue Sachen auszuprobieren. Also man wird mich mit hoher Wahrscheinlichkeit kaum mehr bei den Events treffen, die ich jetzt schon gefahren bin, sondern dafür gibt's einfach zu viele. Ich habe noch ganz viele Ideen an Rennen, an denen ich teilnehmen will, Projekte, die ich selbst realisieren will, und auch andere Disziplinen oder wie auch immer wir es nennen, auszuprobieren. Und da gehört das Supported in welcher Form auch immer und zu welchem Zeitpunkt auch immer definitiv dazu. Ob das dann auch eine dauerhafte Liebe wird oder ob das eben auch so ein Happening wird, mindestens das will ich rausfinden.
Perfekte Schlussworte eigentlich. Und wenn es dich auf die Supported-Seite verschlagt, dann bist du wieder sehr herzlich eingeladen bei uns. Vielleicht remote, vielleicht kommen wir mit dem Fahrrad zu dir. Wir werden es sehen, es bleibt spannend.
Auf jeden Fall danke für deinen Besuch und für die weite Anreise und natürlich eine gute Nacht und gute Erholung und alles Gute für den Rückweg nach München.
Ich danke euch vielmals. Danke.
Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst jetzt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.